Bürobesuch.de Weekly, das Wirtschaftsbriefing für die Metropolregion.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Woche und einer neuen Folge Bürobesuch.de Weekly, Ihrem Wirtschaftsbriefing für die Metropolregion. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderbaren guten Morgen. Wir starten nun in die 45. Kalenderwoche dieses Jahres, also noch 8 Wochen bis Weihnachten. Mein Name ist Konstantin Keindl. Ein omnipräsentes Thema, welches Gesellschaft, Wirtschaft, Politik schon seit vielen Jahrzehnten begleitet. Ein Wettrüsten mit der Chance, das Leben und das Miteinander zu revolutionieren und einfach smarter zu gestalten. Deutschland und vor allem die deutsche Politik hat auf diesem Gebiet massiv Nachholbedarf und so manch einen Schlag nicht gehört. Neuland. Sie ahnen es. Heute geht es um das Thema, das alle Lebensbereiche, aber besonders auch die Wirtschaft zeichnet: Digitalisierung. Über Digitalisierung in Mittelfranken spreche ich heute mit Ingo Di Bella. Di Bella ist Geschäftsführer einer Agentur für digitale Markenführung User-Centered Strategy mit Sitz in Nürnberg. Außerdem ist er der Erfinder des Nürnberg Digital Festivals, das ohne Zweifel das renommierteste Event der digitalen Gesellschaft für die Metropolregion ist und aktuell wieder in den Startlöchern steht. Wie in der vergangenen Folge schon berichtet, startet das diesjährige Digital Festival am 9. November. Dieses Mal, aus Gründen, allerdings in einer völlig digitalen Remote-Variante. Im Anschluss erwarten Sie, wie gewohnt, die Wirtschaftsnews aus der Region sowie die aktuellsten und ab heute gültigen Corona-Updates. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Gastronomie werde ich außerdem noch mit einem zweiten Gesprächspartner, mit dem Erlanger Gastronom Alexander Schilling, sprechen. Und zu guter Letzt gibt es noch 3 Tipps, wie Sie den mittelfränkischen Gastronomen ganz einfach ein bisschen helfen können.
Mit wem hast du diese Woche gesprochen, Konstantin?
Vor über 8 Jahren, damals noch unter dem Namen Nürnberg Web Week, wurde das Nürnberg Digital Festival gestartet und erfreut sich seitdem jedes Jahr großer Beliebtheit bei der mittelfränkischen Digitalgesellschaft und darüber hinaus. Als solches vernetzt es einmal im Jahr für 10 Tage zu den zentralen Themen der Digitalisierung in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Kultur. Die mehrtägige Veranstaltungsreihe versteht sich dabei als offenes Mitmachformat der digitalen Gesellschaft. Auch regionale Organisationen beteiligen sich als Veranstalter, um Wissen auszutauschen und die Chancen und Risiken einer digitalen Community und Gesellschaft zu diskutieren. Ideengeber und Initiator seit der Gründung Ingo Di Bella. Der Nürnberger kennt das digitale Mittelfranken besser als kein anderer und deswegen ist er heute bei uns, um über diese Materie, seinen persönlichen Werdegang und die aktuellen Entwicklungen auch unter Anbetracht des Digitalkatalysators Corona mit uns zu sprechen. Ingo, bitte stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich?
Mein Name ist Ingo Di Bella. Ich bin einer der beiden Initiatoren vom Nürnberg Digital Festival, ehemalig Nürnberg Web Week. Ja, das ist mein Leidenschaftsprojekt, was ich mache. Was ich eigentlich mache, ist, ich bin Geschäftsführer einer Agentur für digitale Markenführung hier in Nürnberg, die User-Centered Strategy, zusammen mit dem Florian Bailey, mit dem wir eben auch gemeinsam das Nürnberg Digital Festival gegründet haben. Ja, und das war ja vor 8 Jahren noch ein ganz kleines Ding mit 8 Veranstaltungen und 200-300 Teilnehmern. Und ja, und in den letzten Jahren hat sich hier einfach viel getan. Und ich freue mich, dass du Interesse hast, dass ich ein bisschen drüber erzählen darf.
Wie würdest du denn, um das mal ganz kurz und knapp runterzubrechen, deiner Oma erklären, was du beruflich machst?
Oh, meiner Oma, wie habe ich ihr das erklärt? Ich habe ihr erklärt, dass wir Unternehmen helfen, ihre Geschichte zu erzählen. Auf eine Art und Weise, dass ihre Kunden sich dafür interessieren, sie das relevant für sich finden und dass es auch die Ziele des Unternehmens so unterstützt, dass gesamtunternehmerisch sie als Marke, als Unternehmen erfolgreich sein können.
Durch das Nürnberg Digital Festival bist du ja auch in gewisser Weise ein richtiger Experte, wenn es um Digitalisierung hier in Nürnberg geht. Kannst du uns da mal einen ganz kurzen Einblick oder Überblick geben? Wie steht es denn um die Digitalisierung hier in der Region?
Wir haben natürlich viele, viele Kontakte durchs Festival. Wir haben viel Austausch mit den verschiedenen Akteuren hier. Das liegt auch ein bisschen in der Natur des Festivals, da wir nicht ein Veranstalter sind, der sich so am Reißbrett ein Konzept ausdenkt, das dann durchzieht und einfach Speaker einlädt und dann durchführt, sondern dass wir als Bottom-up, also als Community-Event, gemeinsam etwas auf die Beine stellen mit den Akteuren hier in der Region. Das heißt, das ist ein kollaborativer Prozess, wo wir Unternehmen, Vereine, Verbände, Einzelpersonen einladen, dieses Festival nicht nur durchzuführen, sondern auch mitzugestalten. Und dabei haben wir natürlich einen Austausch, der nicht nur das Festival an sich betrifft, sondern auch, was sonst so in den Unternehmen passiert. Und das sind doch tatsächlich ein paar ganz spannende Einblicke, die man da bekommt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist der Gesamtzustand gar nicht so gut abbildbar. Was man aber gut beobachtet hat in den letzten Monaten, ist, wie viel Geschwindigkeit das Ganze bekommen hat. Also wir haben hier in allen Organisationen, bei allen Partnern so viel Neues entdecken können, was gemacht wurde, was ausprobiert wurde, wo Experimentierfreudigkeit plötzlich da war, wo Bereitschaft da war für Veränderungen, vor der man sich vielleicht vor einem Jahr noch gescheut hat, wo man vielleicht noch mit sehr viel mehr Vorsicht rangegangen wäre, die jetzt dann einfach mit ja, manchmal auf manche Seite mit Freude, auf der anderen Seite auch manchmal mit trotzdem mit Sorge, aber die Bereitschaft, das dann auszuprobieren und das Risiko einzugehen, war auf jeden Fall jetzt in den letzten Wochen und Monaten viel größer. Übrigens ja für uns genauso.
Spannend. Dann mal back to the roots zum Nürnberg Digital Festival. Wie hat da eigentlich alles angefangen?
2012. Eigentlich muss man noch ein paar Jahre vorziehen. Der Flo und ich, von dem ich vorhin schon erzählt habe, wir hatten ja schon lange vorher hier in Nürnberg die Webmontage, den Web Monday Franken initiiert. Aus dem Bedarf heraus eigentlich, dass wir damals recht jung noch, so direkt aus der Uni raus, schlecht vernetzt waren, eigentlich nicht wirklich viele Leute hier in der Region kannten. Wir einfach den Austausch gesucht haben mit den Leuten, die eben an innovativen, coolen, neuen Techniken, Technologien arbeiten. Und da ist einfach naheliegend gewesen, dass wir uns irgendwie in der Welt umschauen, was gibt es dort so für Formate und was können wir nachmachen, wo können wir uns inspirieren lassen. Und dann sind wir eben auf den Web Monday gestoßen, der ganz öffentlich aufgefordert hat, kopiert uns, ja, kopiert unser Konzept, tragt es raus in die Welt. Und dann war für uns klar, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Webmontag hier in Nürnberg und haben das einfach kurzerhand auf die Beine gestellt. Ja, und aus dieser Webmontag-Event-Reihe ist dann halt so eine Community entstanden, die sehr, sehr quirlig war, die sehr viel auch neue Formate entstehen hat lassen. Es ist einfach immer mehr passiert in der Region. Wir hatten plötzlich eine ganze Reihe von User-Groups, Stammtischen, Katschka ist entstanden, eine Creative Monday ist entstanden. Es sind so viele neue Formate entstanden in den Jahren danach. Und dann war es letztendlich irgendwann so ein, ja, irgendwie für uns eine logische Schlussfolgerung, dass wir doch mal versuchen sollten, diese verschiedenen Formate, die jetzt dann über die Jahre in der Region entstanden sind, zu fragen, ob wir uns nicht gegenseitig unterstützen wollen. Ja, also alle diese Veranstaltungsformate haben in sich geschlossen gut funktioniert, haben mehr oder weniger viele Menschen aktiviert, natürlich je nach Interessenslage der Themen und so weiter. Aber die Idee war, wie können wir uns gegenseitig helfen, wie können wir die Möglichkeit, die Communities zu vergrößern, kollektiv anpacken oder kollaborativ anpacken. Genau, und da haben wir einfach kurzerhand alle angefragt. Wir haben gesagt, Leute, wollen wir uns einmal im Jahr eine Woche herauspicken, wo wir diese Veranstaltungen, die ohnehin regelmäßig stattfinden, aufeinander abstimmen, das Ganze unter einem Dach setzen, die Nürnberg Web Week 2012, und jeder macht für sich weiterhin genauso Werbung wie bisher und lädt seine Teilnehmer ein, aber in dem gleichen Zuge eben lade ich auch für die Web Week ein, wo ich dann als Teilnehmer auch mitbekomme, was es sonst noch so für tolle Formate hier in der Region gibt. Also es ist wirklich die Idee gewesen, einfach die gemeinsame Reichweite, die gemeinsamen Netzwerke zusammenzuhebeln und dadurch eben insgesamt mehr Menschen zu informieren, was es hier gibt. Ja, und das Prinzip, was wir damals ausprobiert haben, hat funktioniert. Also alle waren begeistert, die Teilnehmer und die Veranstalter, und haben dann plötzlich von einem Jahr zum anderen Veranstaltungen und Teilnehmer fast jedes Jahr verdoppelt, also von 8 Events Jahr 1 auf 16 Jahr 2 auf 30 auf 60. Also das ging so wirklich über die Jahre, bis wir dann jetzt letztes Jahr bei über 330 Events waren und von 200 Teilnehmer auf über 15.000 Teilnehmer. Und das Format hat sich in der Zeit massiv verändert. Die Inhalte und die Schwerpunkte haben sich verändert. Aber eine Sache, da sind wir uns treu geblieben, und das ist eben das Prinzip, dass wir von allen Veranstaltern, von allen Partnern, von allen, die da eben aktiv mitmachen, erwarten, dass sie, wie, so wie früher, wenn sie für sich selbst werben, auch fürs Festival und damit für alle anderen werben, die sich hier so stark engagieren.
Was erwartet uns denn dieses Jahr beim Nürnberg Digital Festival?
Ja, ich bin froh, dass es dieses Jahr überhaupt eins gibt. Das war ja schon dieses Jahr für uns alle schwierig. Also Veranstalter hat es ja wirklich stark getroffen dieses Jahr. Wir haben auch eine Phase gehabt, wo wir gezweifelt haben, was passieren wird, was wir machen können, was wir leisten können. Wir haben zum Glück eine so unglaublich loyale Community und so viele Partner, die uns da den Rücken gestärkt haben und die auch uns dieses Signal gegeben haben, pausieren, also aufgeben ist nicht, gibt's nicht, wir packen jetzt an, wir wollen das durchziehen, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze neu aufzustellen, deswegen ja auch diese Terminverschiebung vom Juli jetzt hier in den Herbst, in den November, aber wir wollen auf gar keinen Fall, dass das Festival dieses Jahr ausfällt. Und dann haben wir, ja, wie fürs Festival üblich, alle eingeladen zu sagen, okay, wenn wir jetzt da was anderes machen wollen, dann müssen wir uns jetzt mal gemeinsam überlegen, was ist das, was wir gemeinsam auf die Beine stellen wollen? Was ist denn das, was der Teilnehmer gut findet, wenn er jetzt dann digital, also virtuell so ein Festival teilnimmt? Und was ist das, was all die Akteure, die so engagiert dabei sind, sich davon erhoffen? Und wie können wir das alles unter einen Hut bringen und wie können wir da am Ende alle happy sein und sagen, wow, sowas kann man auch irgendwie digital abbilden. Veranstaltungen können auch einen tollen Mehrwert bieten, wenn wir uns zu Hause hier vor dem Monitor setzen. Genau, und das ist es jetzt, das ist der Versuch, das ist unser erstes Mal, dass wir auch ein bisschen unsere Rolle verändert haben von dem reinen Plattformgedanken. Vielleicht auch nicht allen Zuhörern so bewusst. In den letzten Jahren das Nürnberg Digital Festival, also das Kernteam, wir waren ja keine Veranstalter in dem Sinne. Ja, wir waren eine Plattform, die vielen Veranstaltern, vielen Akteuren die Möglichkeit gegeben haben, ihre eigene Veranstaltung in das Festival zu integrieren und ihre eigenen Konzepte, ihre eigenen Themen und ihre eigenen definierten Zielgruppen anzusprechen im Thema des digitalen Wandels in der Gesellschaft. Und dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr sind wir plötzlich in diese Rolle des Veranstalters geschlüpft. Wir haben keinen großen Katalog von Veranstaltungen dieses Jahr im Festival, sondern es ist eine große Veranstaltung, in der viele, viele Speaker, viele Session-Maker da sind, die ihre Themen zwar auch selbst einbringen, aber eben jetzt plötzlich in einem anderen Kontext, eben ohne eben ein dezentrales Event, ein dezentrales Festival, sondern es ist ein zentraler Event, der in einem gemeinsam organisierten Online, in einer gemeinsam organisierten Online-Plattform durchgeführt wird. Genau, was erwartet uns da? Also der Teilnehmer darf 5 Tage lang von früh bis Abend tolle Keynote-Sessions, Keynote-Speaker sich anhören. Wir haben wirklich aus allen Bereichen der Gesellschaft unglaublich tolle Speaker da aus der ganzen Welt. Wir fangen gleich am Montag an mit einem unserer Highlights. Der Nishant Shah ist ein Professor aus Holland, der mit Wurzeln aus Indien kommt und in dem Kontext der digitalen Gesellschaft hier schon auch in den letzten Jahren sehr, sehr auch provokante Aussagen gemacht hat, die durchaus anecken können, die zum Nachdenken anregen, die auch auffordern, selbst aktiv zu werden, sich da Gedanken zu machen. Also da freue ich mich riesig drauf. Es gibt für all diejenigen, die jetzt, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, welche Themen alle da sind, aber es gibt im Prinzip 3 große Tracks, 3 große Themenkategorien im Festival, die man erwarten kann. Das eine ist eines was natürlich unsere Wurzeln sind, Thema Tech, Technologie, also alles, was so im Bereich auch Code, Programmierung und so weiter stattfindet. Dann der zweite große Track ist Business, also hier für Unternehmer, Unternehmertum, Marketing, Kommunikation. Hier sind auch sehr, sehr viele spannende Themen angemeldet worden. Und das dritte, der dritte Track heißt Gesellschaft. Das Festival war schon immer und dieses Jahr noch viel mehr auch gesellschaftlich aufgestellt. Das heißt, wir haben Themen aus Kultur, Kunst und Politik hier auch mit im Programm. Dieses Jahr ist es tatsächlich das erste Mal, dass alle diese drei Tracks wirklich zu gleichen Teilen integriert sind. Also wir haben wirklich hier ein ausgeglichenes Verhältnis von den Themen in den drei Bereichen.
Dann jetzt mal noch als abschließende Frage. Du hast 60 Sekunden und vor dir ist jemand, der war noch nie auf dem Nürnberg Digital Festival. Und du müsstest ihm jetzt genau sagen, warum es sich total lohnt, dahin zu gehen. Was würdest du ihm sagen?
Das Nürnberg Digital Festival ist einfach, ich glaube, eines der wenigen Formate, wo komplett aus der Community heraus organisiert wird, auch inhaltlich gestemmt wird, wo gemeinsam ein Format entworfen wird, wo die Jury gestellt wird, wo das Programm entsteht, wo die Speaker aus der Community kommen. Alles aus einem unter einem Dach. Ich glaube, es gibt wenig andere Formate, wo man hier so schnell sich zu Hause fühlen kann, in einer Community, wo man aufgenommen wird, in einer Community, wo man mitwirken kann, in einer Community. Und wenn man hier aus der Region kommt, wenn man Lust hat auf Digitalisierung, wenn man Lust hat, sich da konstruktiv auseinanderzusetzen mit dem digitalen Wandel, dann ist das Nürnberg Digital Festival einfach ein wunderbarer Ort, um nicht nur einen Einstieg zu finden, aber auch die richtigen Leute zu finden, um auch das ganze Jahr über dann sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Also ich lade hiermit wirklich alle ein. Kommt, macht mit, diskutiert mit uns, diskutiert mit allen anderen hier. Seid kritisch, seid aufgeschlossen, seid hoffnungsvoll. Und ich denke, das ist so das, was man auf dem Nürnberg Digital Festival erwarten wird. Und erwarten kann.
Das war ja eine richtige Punktlandung mit den 60 Sekunden. Dann, Ingo, dir jetzt erstmal vielen Dank für dieses spannende Interview und viel Erfolg beim diesjährigen Nürnberg Digital Festival.
Ja, nochmal vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr schön, dass du mich eingeladen hast.
Ingo Di Bella hat uns netterweise auch noch einige Freikarten für das Nürnberg Digital Festival zur Verfügung gestellt. Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel zu dieser Folge auf bürobesuch.de. Die übergeordnete Bedeutung der Digitalisierung und den eigenen Handlungsbedarf hat nun beispielsweise auch die Stadt Nürnberg erkannt und jüngst eine digitale Agenda auf den Weg gebracht. Die Agenda Digitalisierung Nürnberg stellt dabei eine wirtschaftspolitische Strategie dar, einen positiven digitalen Strukturwandel voranzutreiben. Sie besteht aus vier zentralen Handlungsfeldern: Digital Transfer, Digital Infrastructure, Digital Startups und Digital Mindset. Ziel ist es, Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen zu etablieren. So soll sich die Nürnberger Wirtschaft im Zuge der digitalen Transformation erfolgreich entwickeln und sich weiter als starker Wirtschaftsstandort behaupten können. Die digitale Transformation wird dabei als ein umfangreiches Thema mit weitreichenden Folgen für die gesamte Stadtgesellschaft gesehen, weswegen eine Dachstrategie Digitales Nürnberg unter Federführung des Wirtschaftsreferats bewusst als integriertes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet wurde. Digitalisierungscheck für Unternehmen. Digitale Transformation wagen. Sie wollen identifizieren, wo die Chancen der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen liegen, oder Sie sind bereits mit digitalen Themen aktiv und wollen ein klares Bild, wo Sie im Vergleich mit anderen stehen, dann sind Sie beim Digitalisierungscheck genau richtig. Mit diesen Worten kündigt die Stadt Nürnberg zudem ihren neuen Digitalisierungscheck an, der Unternehmen aus Nürnberg ab jetzt zur Verfügung steht. Das Programm soll den digitalen Reifegrad ermitteln und so die Digitalisierung in den Nürnberger Unternehmen vorantreiben. Das Angebot ist für KMUs bis 250 Mitarbeiter kostenlos. Alle Infos zur Anmeldung finden Sie im Artikel auf bürobesuch.de.
Kurz und knapp, das hat sich in der Region getan.
Ausbildungsplätze trotz oder vielleicht wegen Corona teilweise unbelegt. Entgegen vieler Erwartungen hat sich die Pandemie nicht auf die Zahl der Azubi-Stellen ausgewirkt. So boten auch in diesem Jahr in Bayern zehntausende Betriebe eine Stelle an. Doch ein Problem bleibt weiter bestehen. Die Zahl der Bewerber sinkt konstant. Fusion geplant. VR-Banken in Mittelfranken wollen sich zusammenschließen. Geplant ist ein Zusammenschluss der VR-Bank Nürnberg mit den Instituten in Fürth, Neustadt, Uffenheim und Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach. Mit einer prognostizierten gemeinsamen Bilanzsumme von etwa 4,7 Milliarden Euro würde ein gewichtiger Player im Bankenmarkt der Metropolregion entstehen. Angestrebt wird dabei wohl eine Fusion Mitte nächsten Jahres, insofern bis dahin alle Vertreterversammlungen zugestimmt haben. Flixbus stellt Corona-bedingt Betrieb ein. Der Fernbusanbieter stellt wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen seinen kompletten Betrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab heute vorübergehend ein. Corona-Update. Auch diese Woche kommen wir um das Thema Corona nicht herum. Denn seit heute gelten in ganz Deutschland neue, sehr drastische Maßnahmen gegen die noch immer andauernde Pandemie. Damit Sie ganz genau wissen, auf was Sie jetzt achten müssen, haben wir Ihnen in dieser Folge die Regelungen zusammengefasst. Kontaktbeschränkungen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige von 2 Haushalten treffen, dabei allerdings maximal 10 Personen. Feiern in Wohnungen und privaten Einrichtungen werden als inakzeptabel bezeichnet. Gastronomie. Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen. Erlaubt bleiben weiter Lieferdienste und Essen zu mitnehmen, auch Kantinen dürfen öffnen. Freizeit. Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und Bordelle. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden abgesagt. Sport. Fitnessstudios werden geschlossen, auch der Amateursportbetrieb wird eingestellt. Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Individualsport, also etwa alleine oder zu zweit joggen, bleibt erlaubt. Profisport wie die Fußball- oder Handball-Bundesliga ist nur ohne Zuschauer zugelassen. Reisen und Hotels. Auf private Reisen soll ebenso verzichtet werden wie auf Tagesausflüge oder Verwandtenbesuche, auch im Inland. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Dienstleistungen. Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios müssen schließen, da hier der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen, etwa beim Physiotherapeuten, bleiben weiterhin möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet. Supermärkte. Der Einzelhandel bleibt geöffnet, allerdings gibt es Vorschriften, wie viele Kunden gleichzeitig in einem Laden sein dürfen. Schulen und Kindergärten. Schulen und Kindergärten bleiben auch im November geöffnet. Arbeit. Überall, wo es möglich ist, soll von zu Hause gearbeitet werden. Firmen. Betriebe, Selbstständige und Vereine, die von den neuen Corona-Regeln besonders betroffen sind, bekommen große Teile ihres Umsatzausfalls ersetzt. Bei Firmen mit maximal 50 Mitarbeitern gleicht der Bund 75% aus, bei größeren wird nach EU-Beihilferecht entschieden.
Okay, und was gibt es sonst noch, Konstantin?
Besonders hart treffen die Einschränkungen gastronomische Betriebe, gerade weil Restaurants, Bars und Cafés in den letzten Monaten viel Zeit und Geld in aufwendige Hygienekonzepte und Mobiliar, welches eine Corona-gerechte Bewirtung ermöglicht, stecken mussten. Darunter fallen zum Beispiel Heizpilze oder Luftfilter. Auch die Tatsache, dass aufgrund der vorbildlichen Hygienemaßnahmen nur ein marginaler Teil der Infektion auf die Gastro zurückzuführen ist, lässt viele besonders an dieser Einschränkung zweifeln. Zu dieser Thematik und wie die Betroffenen darüber denken, ist mir jetzt der Chef des Erlanger Traditionsbetriebs Café Weiß, Alexander Schilling, zugeschaltet. Hi Alex, sag uns bitte noch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
Mein Name ist Alexander Schilling, ich bin Betreiber des Café Weiß am Lorlebergplatz in Erlangen. Wir haben den Laden 2017 eröffnet. Es ist ein Familienbetrieb seit über 100 Jahren, er war aber die letzten Jahrzehnte verpachtet. Und ja, von Haus aus bin ich eigentlich Historiker und bin dann halt Gastronom geworden. Ich bin, seit ich 15 bin, immer wieder in der Gastronomie unterwegs und es bot sich die Chance, hier in den Familienbetrieb mit einzusteigen, was Neues aufzubauen, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein. Und genau, das ist so das Café Weiß am Lorlebergplatz.
Wie schätzt du die neuen Corona-Maßnahmen vor allem in Bezug auf Gastronomie ein?
Also bezüglich der Gastronomie finde ich die Situation schwierig. Jetzt kann man an der Stelle natürlich sagen, ja klar, als Gastronom, der findet das doof. Es geht ein bisschen weiter. Wenn man sich verschiedene Zahlen anschaut, ich meine, klar, Statistiken, Zahlen, kann man immer so und so interpretieren. Aber das RKI, das Robert-Koch-Institut, auf das sich ja die Bundesregierung beruft, hat selber gesagt, dass das Infektionsgeschehen, welches mit der Gastronomie in Verbindung zu bringen ist, irgendwo bei 2% läge. Wenn man aber insgesamt sieht, dass man bei 75% nicht weiß, wie das wirklich passiert, sind diese 2% auch relativ. Also das, man muss Entscheidungen treffen, das verstehe ich. Für uns konkret heißt es natürlich, dass wir die Hygienemaßnahmen umgesetzt haben, die behördlich auferlegt worden sind. Es hieß auch dann am Anfang, wir müssen jetzt ein Hygienekonzept schreiben. Also letztlich geht es da in den Bereich Arbeitssicherheit hinein, was für uns jetzt nicht so dramatisch war. Zum einen, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren bei einer Hilfsorganisation. Da kennt man das so ein bisschen und auch bei uns in der Familie haben wir so ein bisschen Background, was Arbeitssicherheit angeht. Aber es gibt sicherlich viele Betriebe, die dann dastehen, was, ich soll jetzt ein Hygienekonzept schreiben, was ist denn das? Also man muss da jetzt irgendwas produzieren, wo irgendwas drinsteht. Und das haben wir getan. Wir haben also ein Belüftungskonzept. Wir haben entsprechend die Abstände eingehalten. Man hat natürlich Desinfektionsmittel zu horrenden Preisen gekauft. Man hat diese Masken gekauft, auch zu horrenden Preisen am Anfang. Geht zwar jetzt ein bisschen runter, aber es kostet immer noch ein Schweinegeld. Also wir haben das alles getan, was man da tun muss. Und darüber hinaus natürlich auch die Mitarbeiter geschult, denen auch nochmal beigebracht, dass sie wirklich die Hände desinfizieren sollen, dass sie sich vielleicht nicht umarmen, wenn sie auf die Schicht kommen, sagen, hey, wie geht's, Brudi und was weiß ich was. Also man muss da auch wirklich gucken, dass die Leute da sensibilisiert werden. Das haben wir alles getan und haben damit monatelang gearbeitet. Gerade im Sommer, wenn es heiß ist, unter diesen Masken, das ist wirklich nicht lustig. Ja, und so, jetzt haben wir das alles umgesetzt. Der ganze Spaß kostet auch Geld. Wir haben weniger Platz, was letztlich dann auch bedeutet weniger Umsatz. Speziell bei uns, wir haben am Wochenende so ein Frühstücksbuffet. Buffet heißt natürlich, man baut ein Buffet auf, die Gäste nehmen sich was und gut ist. Können wir jetzt so nicht mehr machen. Das heißt, wir müssen eigentlich alles einzeln auf Teller packen und müssen das entsprechend dann zum Gast rausbringen. Der Gastronom spricht davon schicken. Und ja, das ist mit enormem Personalaufwand auch in der Küche verbunden. Also vorher für das Frühstücksbuffet hatten wir einen Koch, der das vorbereitet hat. Jetzt brauchen wir drei dafür. Das kostet entsprechend Geld. Und natürlich sind wir mit dem Preis nicht hochgegangen. Also wie gesagt, Produktionskosten steigen, Platz wird weniger. Hinterher so riesige Berge an Geschirr, die du spülen musst, was wieder auch Personal in der Küche bindet. Also wir sind jeden Tag, jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, ist eine Kraft wirklich 2,5 Stunden nur mit Spülen beschäftigt. Kostet alles Geld und ja, haben wir gemacht. Wie gesagt, die Infektionszahlen sind angeblich gering und zack, werden wir jetzt zugemacht. Das muss man mir vielleicht nochmal irgendwie erklären.
Du hast gesagt, ihr habt den ersten Lockdown soweit überstanden, vor allem durch die Bäckerei. Welche Learnings aus diesem ersten Lockdown können euch jetzt beim zweiten Lockdown weiterhelfen?
Was lernt man aus dem ersten Lockdown? Aus dem ersten Lockdown lernt man, dass die Soforthilfe sehr schnell gekommen ist. Wir hatten sie damals beantragt und es hat, glaube ich, wirklich nur 7 Tage gedauert und dann hatten wir die. Die Soforthilfe ist aber auch nicht für jeden Betrieb etwas. Man braucht einen Personalfaktor von 10 Mitarbeitern. Also jeder kleinere Betrieb, zum Beispiel bei mir jetzt gegenüber haben wir eine Kneipe, ich bezweifle, dass der auf den Faktor 10 Mitarbeiter kommt, da wird es dann schwierig mit der Soforthilfe, dann bekommst du die einfach nicht. Die zweite Erkenntnis ist, ich werde nur einen Kredit aufnehmen können. Also wir haben einen Kredit aufgenommen, wir haben einen mittleren 5-stelligen Betrag aufgenommen, den uns die Hausbank dann auch mit KfW-Kredit gewährt hat. Also wir haben den zu relativ günstigen Konditionen bekommen. Der wäre ohne KfW und ohne Corona deutlich teurer geworden. Das hat uns gerettet, das ist richtig. Aber auch dieses Geld muss ich zurückzahlen. Das wird mir nicht geschenkt. Und es hat gereicht, um über die Runden zu kommen. Ja, ein zweites Mal kriege ich so einen Kredit nicht und man muss sich auch irgendwann überlegen, ja, möchte ich denn eigentlich, bis ich 70 bin, wirklich nur noch für die Bank arbeiten? Und das sind so diese Perspektiven oder diese Szenarien, die einem so ein bisschen im Kopf rumschwirren. Ab wann lohnt sich es nicht mehr zu kämpfen? Und ja, das ist schwierig. Das muss man im Kopf erstmal hinkriegen. Ich persönlich kriege ja auch kein Kurzarbeitergeld oder irgendwas, also mir persönlich geht jetzt einfach Geld flöten. Die Mitarbeiter kriegen Kurzarbeitergeld, wenn sie sozialversicherungspflichtig sind. Die Studenten gehen leer aus und man bewegt sich da also wirklich in so einem Spannungsfeld, dass man nicht nur für sich alleine verantwortlich ist. Ja, man arbeitet mit diesen Menschen tagtäglich zusammen. Man kennt sich, man kennt auch hier und da so ein bisschen die Lebensgeschichten und der hat gerade einen Liebeskummer oder weiß der Geier was. Also man ist halt ja kumpelhaft unterwegs und wenn man dann sieht, dass die Leute wirklich auch Sorgen haben, ja, das ist dann schwierig. Ja.
Wie blickst du dann auch letztendlich ins Jahr 2021? Vor allem, wo niemand noch so richtig weiß, gibt es ein Impfstoff, funktioniert dieser Impfstoff? Gibt es genug Impfstoff?
Wenn man sich die Berichterstattung zu den Impfstoffen anschaut, da soll ja angeblich die Firma BioNTech aus Mainz zusammen mit dem Konzern Pfizer in den USA recht weit sein. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn heißt es, dass man am Anfang des Jahres 2021 mit so einem Impfstoff rechnen kann. Was ist Anfang des Jahres? Kaufmännisch ist das erste Quartal, also bis Ende März. Und ob der dann wirklich so funktioniert, das weiß ich alles nicht, das kann ich nicht beurteilen, also Ungewissheit. 2021 hoffe ich natürlich, dass die ganze Nummer dass wir das in den Griff bekommen, dass wir also dagegen was tun können, dass wir einfach auch daraus lernen, dass vielleicht nicht jede Maßnahme Sinn macht, dass wir auch vielleicht ein bisschen anders darüber diskutieren und somit letztlich auch die Leute, die arbeiten wollen, und das sind alle, die eben mit Corona beschäftigt sind, das auch tun können. Das sind ja so einfache Beispiele, wie zum Beispiel, dass ich meine Zeitungen oder meine Zeitschriften abbestelle. Das sind zwar nur ein paar Euro im Monat, aber kein Mensch denkt daran, dass auch ein Zeitungsverlag oder ein Medienvertrieb für Printmedien unter sowas leidet. Weil was hat der mit Corona zu tun? Na klar hat der mit Corona zu tun, wenn die ganzen Cafés bei ihm keine Zeitung mehr kaufen. Und so zieht sich das durch die ganze Gesellschaft durch. Am Ende sind Leute betroffen, da denkt man gar nicht dran. Und von daher, es ist eine nationale Krise und da müssen wir durch. Und ich hoffe, dass das 2021 irgendwie klappt. Also Prinzip Hoffnung ist da ganz groß. Muss man abwarten.
Ob die Maßnahmen in der Gastronomie wirklich wirksam waren und das der richtige Weg war, wird sich im Dezember zeigen. Bis dahin haben wir drei ganz simple Tipps für Sie, wie Sie ganz direkt dabei helfen können, dass Ihr Lieblingsrestaurant oder Ihre Lieblingsbar ein kleines bisschen besser durch diesen Monat und durch diese Krise kommen kann. Kaufen Sie beispielsweise Gutscheine, die Sie dann nach dem Lockdown einlösen können oder zu Weihnachten verschenken. Oder machen Sie doch gleich mal eine Reservierung für Dezember aus. Viele Restaurants werden auch wieder auf Takeaway und Lieferservice umschwenken. Nehmen Sie da doch einfach mal dieses Angebot wahr und bestellen Sie sich doch einfach mal Ihr Lieblingsessen zu sich nach Hause. Und übrigens, eine Übersicht mit sehr vielen Restaurants, die im November liefern oder Essen to go anbieten, finden Sie auf unserem Erlanger Online-Stadtmagazin deinerlangen.de. Nur wenn wir solidarisch sind, zusammenhalten und aufeinander Rücksicht nehmen, schaffen wir es durch diese Krise. Da unsere gesamte Podcast-Produktion aus dem Homeoffice kommt, können Sie zumindest sicher sein, dass wir auch nächsten Montag wieder mit Ihnen in eine neue Woche starten werden, soweit Sie es denn möchten. In diesem Sinne, bleiben Sie daheim und vor allem gesund. Das war Bürobesuch.de Weekly, Ihr Wirtschaftsbriefing für die Metropolregion. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Konstantin Keindl.